Ja, wunderschönen guten Abend wünsche ich allen. Ich freue mich sehr, erneut hier in Langenfeld zu sein, um das Thema Christenverfolgung heute vorzustellen. Was können wir von den verfolgten Christen lernen? Was hat das mit mir zu tun? Meine Bezeichnung ist bei Open Doors Referent für die Öffentlichkeitsarbeit, also sprich, ich informiere Menschen, manchmal in den Kirchen meistens und mehr als das, also in verschiedenen auch politischen Veranstaltungen zum Thema Christenverfolgung, Menschenrechtsverletzung. Mittlerweile ist das Thema ja sehr weit verbreitet. Nicht alle mögen das, aber wir müssen darüber doch sprechen. Ich bin selbst fast 20 Jahre vollzeitig bei Open Doors tätig. Bin viel, viel unterwegs, habe ich jetzt in meiner Zeit weit über 700 verschiedene Kirchen mit verschiedener Prägung, Denomination erlebt. Und das ist echt spannend zu sehen, was alles so gibt. Und natürlich auch im Ausland. Einmal im Jahr bin ich im Ausland, mindestens einmal im Jahr, wo wir dann verfolgte Kirche treffen, wo wir Menschen treffen in verschiedenen Ländern, die Verfolgung erleiden oder vielleicht freigekommen sind, gerade aus dem Gefängnis. Frauen, die ihre Ehemänner verloren haben oder eben verschiedene andere Möglichkeiten, um Christen auszubilden, sie zu stärken, zu trösten, zu sagen, dass sie nicht alleine sind. Das Ganze hat angefangen, könnt ihr gut sehen, angefangen 1955. Der Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, hat angefangen, Bibel zu bringen nach Polen und Russland und so entstand Dienst von Open Doors aus einer Person. Der Andrew, sein berühmtes Gebet war, als er Bibel geschmuggelt hat nach Polen und Russland, Jesus, du hast früher die blinden Augen sehend gemacht. Jetzt mache die sehenden Augen blind, damit ich die Bibel durchbringe. Wurde nie erwischt. Auch interessant. Ich habe schon andere Erfahrungen gemacht. Wir beten das immer, wenn wir in den Ländern Bibel oder auch Material bringen, was für Christen notwendig ist. Wobei es letzte Jahre durch digitale Medien einfacher für uns geworden ist. Aber trotzdem, viele wollen auch gut gebundene Bibel zum Beispiel in ihrer Sprache, Muttersprache haben. Und dann nehmen wir manchmal mit. Und ja, und ich wurde schon mal in Algerien aufgehalten, weil ich 30 Kilo arabischen und französischen Bibel mit hatte. Also sehr gefährliches Buch, sehr gefährlich. Wenn wir beginnen, nach diesem Wort zu leben, zu lesen, werden wir erleben, dass plötzlich wir Widerstand haben. Widerstand in uns selbst, weil wir plötzlich merken, so einfach ist es nicht, als Christ zu leben. Und das andere, Widerstand von der Außenwelt, in der wir uns befinden. Übrigens zwei Dinge, die uns absolut notwendig ist für einen Christen. Das erleben wir, das heißt äußere Wirkung auf uns und das andere, die innere Überzeugung, die wir haben. Das ist sehr wichtig und das steuert unser ganzes Leben und unser ganzes Dasein als Christen. Unsere Überzeugung ist wichtig. Und meine Überzeugung ist, jeder Mensch soll das Evangelium hören. Und da, wo wir nicht können, das Evangelium verkündigen, schicken wir diejenigen, die dort leben oder dorthin, dass sie dort das Evangelium verkündigen. Also, Bruder Andrew, das ist ein Berufungsvers aus Offenbarung 3, Vers 2. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Also, wir wollen heute alle wach werden. Und über den Tellerrand schauen. Und ich hoffe, dankbarer nach Hause gehen. Dankbarer, weil wir in einem Land wie Deutschland leben. Ich bin selbst geboren, aufgewachsen in Sibirien. Bin in der Sowjetunion groß geworden. Habe ich bis zu meinem 17. Lebensjahr noch Kommunismus so erlebt, in der Form, die schon so zusammenbrach, aber trotzdem. Und es ist wichtig, dass wir dankbar sind für das Leben, was wir führen hier in Deutschland. Wir dürfen frei zum Gottesdienst kommen. Wir dürfen frei verreisen, weltweit. Wir haben Zugang zum frischen Wasser, zum fließenden Wasser und nicht, wie einer sagte, in Afrika gibt es fließendes Wasser, wenn es regnet. Ich sage, ja, das stimmt, aber das ist damit nie gemeint. Es ist tatsächlich wichtig, dass wir dankbar sind für das Leben, das wir hier in Deutschland führen. Und das Übrige stärken. Das heißt, Menschen unsere Aufmerksamkeit heute schenken, die diese Freiheit, wie wir nicht haben. Und wiederum, dass wir die unterstützen mit Gebeten, mit Gaben, die Gott uns gegeben hat, um einfach zu verstehen. Wie 1. Korinther 12, 26 sagt, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden andere mit. Und wenn einer Unterstützung oder Hilfestellung bekommt, so freuen sie die anderen mit. Also wir sind ein Leib, eine Familie Gottes. wie unser Mitarbeiter in Palästinensergebiete sagte, es gibt keine zwei Gemeinde Jesu, eine in Verfolgung und die andere im Urlaub. Es ist ein Leib, eine Gemeinde. Das ist, ich versuche jetzt Bilder zu schaffen, um sie wachzuhalten. Ja? Aber nicht nur da, sondern tatsächlich, was wir zum Nachdenken bewirkt werden über unser Leben und wie es woanders auch anders aussehen kann. Wir sind letztes Jahr 70 Jahre alt geworden von Open Doors, das heißt, also wir haben groß gefeiert. In der M-Arena in Karlsruhe kamen 8000 Menschen an drei Tagen, war für uns total überfordernd. Wir haben gar nicht gerechnet mit 1000 Kindern allein. Das war echt spannend zu sehen, weil wir mittlerweile auch angefangen, gutes Material für Kinder zu produzieren, damit auch sie mit der Thematik konfrontiert werden in Form von Zeichentrickfilmen oder auch Kurzfilmen, um einfach den Kindern einfacher dieses Thema zu erklären. Aber auch jetzt über Christi Himmelfahrt hatten wir wieder Open Doors Tag in der M-Arena in Karlsruhe, kamen über 9000 Menschen an diesen drei Tagen. Also wir waren sehr überwältigt von dem Interesse an dem Thema. Und das sind immer so drei Tage. Das ist einmal Jugendtag, wo kamen fast 4000 Jugendliche zusammen. Dann am Gebetsabend knapp 1000 Menschen kamen allein zum Gebet, mehrere Stunden für verfolgte Kirche. Und dann Open Doors Tag mit Kinderprogramm. Wir werden auch nächstes Jahr sein, allerdings nicht mehr in Karlsruhe, weil wir da keinen Platz bekommen haben. Wir suchen gerade noch nach der passenden Halle, weil 9000, also diese Massen zu fassen, das braucht man ein bisschen Platz und es muss auch bezahlbar sein. Und das ist das große Problem, dass es unwahrscheinlich teuer, so eine Messehalle zu mieten. Und DM Arena bietet uns da bis jetzt immer gute Preise, zumindest die Hälfte bekommen wir Nachlass und dann sagen wir, ja, dann machen wir das. So, die meisten kennen uns, ja, Weltverfolgungsindex aus. Ich war letztes Jahr übrigens auf Brunei, das ist hier, Platz Nummer 50 auf dem Weltverfolgungsindex. Brunei ist ein interessantes Land. Es gibt nur zwei Kirchen, die erlaubt sind auf Brunei. Nur zwei Kirchengebäuden, die man als Christ besuchen darf. Das ist einmal die anglikanische Kirche und die katholische Kirche. Und alle anderen Kirchendenominationen, 14 an der Zahl, mit denen wir dort zu tun haben, haben nicht die Möglichkeit, sich frei versammeln zu können. Nur zwei Kirchen. Das ist ein Sultanat, also das ist auch Scharia im Land eingeführt, wurde vor einigen Jahren. Einer der reichsten Länder der Welt, könnt ihr nachschauen, auf Arte gibt es interessante Berichte über Brunei. Wenn das ganze Geld einer Person gehört, dem Sultan, dann ist es wirklich einer der reichsten Länder der Welt. Und wir machen ihn hier in Deutschland auch immer reicher. Wenn Sie bei Shell tanken, dem gehören Shell-Aktien. Das heißt also, das ist praktisch wie ein Goldesel. Und selbst wenn Sie zum Arzt in Brunei gehen, wenn Sie also praktisch dort als Staatsangehöriger sind, kostet das Ihnen nur $1, weil der übernimmt die ganzen Kosten. Und deswegen mögen die Menschen ihn, weil er ja letztendlich ultra, ultra reich ist und 500.000 Menschen kann er gut bezahlen, also kaufen, sagen wir so. Interessantes, ich habe dort diese Kirchen besucht, diese zwei. Und am Wochenende dort finden 8 bis 9 Gottesdienste statt, nacheinander. Verschiedene Denominationen kommen und feiern dort Gottesdienste. Kommen Chinesen, Inder oder verschiedene andere Volksgruppen. Und deswegen in diesen zwei Kirchen findet das ganze Leben sozusagen, was nach außen betrifft, statt. Der Zusammenhalt der Kirche auf Brunei ist viel stärker wie bei uns, weil man aufeinander angewiesen ist. Das ist einfach anders, man braucht einander und diese Möglichkeiten bieten diese zwei Kirchen, die lassen auch andere Denominationen Gottesdienste frei feiern dort. Das ist schon interessant. Ich war am Samstag dort in einer Untergrundkirche, einer Freikirche, die dort nicht frei sich versammeln darf. Und der Gottesdienst dauerte 6 Stunden. Nicht, weil er so schön war und so kraftvoll und so schöne Atmosphäre, nein, weil eine Überwachungsdrohne über dem Haus hing. Also eine Militärdrohne und alles fotografierte, alle die rein und raus gingen. Diese modernere Form der Überwachung haben mittlerweile fast in allen totalitären Ländern dieser Erde. Da, wo wirklich schwierig ist, Es heißt immer, wir schützen uns gegen Terrorismus und sonstigen Sachen oder gegen Pandemie. Aber letztendlich gilt das sehr stark der Überwachung der Minderheiten oder auch zum Beispiel in dem Fall auch Christen. Von daher, schöne Gemeinschaft, aber war doch interessant zu sehen, man ist nicht frei, man kann nicht sich frei bewegen, man darf nicht frei zur Gemeinde gehen, sondern du wirst tatsächlich überwacht, weil wegen deiner Überzeugung, wegen dem, dass du Christ bist und darfst nun diese zwei Kirchen besuchen. Von daher auch Gebet für Brunei und Situation dort. Hier sind die 10 Länder, wo zurzeit Christen am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Platz Nummer 1 weiter Nordkorea, das Land mit der stärksten Christenverfolgung weltweit. Ich war ziemlich genau vor 20 Jahren dort unterwegs. Und genau, viele andere Länder sind Länder mit muslimischer Prägung. Vor 25, 30 Jahren waren alle Top 10 Länder Länder mit kommunistischer Prägung. Es gibt sich auf islamische Welt und hinduistische, buddhistische Länder kommen auch dazu. Das erleben wir immer wieder. So, ich überspringe das ein bisschen so. Immer wieder die Frage der verfolgten Christen, bitte betet für uns, vergiss uns nicht. Wir gehören zu euch, zu der Familie Gottes. Und uns ist wichtig, nicht nur Zahlen, Statistiken zu liefern, denn wenn wir über Statistiken sprechen, kurz dazu zu sagen, 388 Millionen Christen werden verfolgt und diskriminiert. Das ist die größte religiöse Gruppe, die weltweit verfolgt wird. Und wir müssen wissen, wie es ihnen geht. Wir müssen wissen, welche Arten der Verfolgung es gibt. Wie können wir ihnen helfen? Wir müssen für diese Menschen sprechen. Und für mich ist das ein Vorrecht, diese Arbeit tun zu dürfen, um für die Menschen zu sprechen, die für sich selbst nicht sprechen können. Gehe kurz auf Nordkorea. Nordkorea ist schon ein besonderes Land. Wir schätzen die Anzahl der Christen in Nordkorea, die im Untergrund ihr Christsein leben, auf ca. 400.000. 400.000, die im Untergrund tatsächlich, also nicht öffentlich sich versammeln können. Aber es gibt tatsächlich 4 Kirchen, ich war in Pyongyang in einer, 4 Kirchengebäuden, die man besuchen darf als Tourist, wenn du schaffst, also man muss Plätze vorher reservieren und das, sonst kommst du nicht einfach da rein. Und die Regierung, mit anderen Worten, die Regierung bezahlt Schauspieler, um Statisten, um Kirche zu spielen, um zu zeigen, dass Religionsfreiheit in Nordkorea vorhanden ist, aber die gibt es nicht. Und diese Kirche darfst du besuchen, warum? Damit du erzählen kannst, im Westen, in Nordkorea gibt es Religionsfreiheit. Die gibt es aber tatsächlich nicht. Und das ist gerade das Interessante. Diese Kirche darfst du besuchen, hast du zwar keinen Kontakt zu Nordkoreanern, weil der Gang ist sehr breit, du hast keinen Kontakt zu den Leuten, aber du darfst als Tourist diese Kirche tatsächlich besuchen. Wenn man an die Statue vom Kim Il-sung gebracht werden möchte, denn alle wollen an diese Statue gebracht werden, die ist 20 Meter hoch und mittlerweile gibt es ja 2 und man muss einen Vertrag unterschreiben, man bekommt ein DIN A4-Blatt, auf Deutsch damals, hingelegt, wo steht, dass ich mich verpflichte, bei der Statue von Kim Il-sung zu verneigen. Das übt man mit einem im 90-Grad-Winkel, wenn man das möchte. Das ist wirklich vorgeschrieben, wie es gemacht werden soll. Wir als Christen machen das nicht, deswegen werden wir so vorbeigeführt. Aber alle Menschen, alle verneigen sich vor dem großen Kim Il-sung. Übrigens, in Nordkorea gibt es 2 Zeitrechnungen. Wir haben hier eine, das Jahr 2026 nach Christus. Wir haben auch nach Christus 2026 und nach der Geburt von Kim Il-sung. Zurzeit ist das Jahr 119, also nach seiner Geburt werden Jahre gezählt. Von daher, die Situation unterscheidet sich schon sehr stark von anderen Ländern, weil man möchte gerne Gott sein. Und das hat er in allem verkörpert, was in diesem Land zu sehen und zu hören ist. Das ist schon besonders. Genau, wenn man nah genug an die Statue kommt, das ist so eine Lichtschranke, schaltet sich automatisch die Rede des Präsidenten und dann verneigt man sich vor der Statue von Kim Il-sung. Ja, so ist Programm, das ist ein wichtiger Bestandteil. Alle Touristen wollen dorthin. Es sind sehr, sehr wenige Touristen, ja, also ist es keine Massen, sondern das ist wirklich Handvoll Touristen. Die meisten Chinesen oder Russen dürfen jetzt das Land besuchen, für andere ist es doch schwieriger. Wir schätzen die Anzahl der Christen, die dort in Arbeitslager eingesperrt sind, zwischen 50 und 70.000. Das ist Realität in Nordkorea. Es ist schon, wie gesagt, ein ungewöhnliches Land und trotzdem gibt es Christen, die dort leben und wir versuchen ihnen, soweit es geht, zu helfen. Wir haben ein Wunder erlebt dieses Jahr. Einer der Mitarbeiter, der hat für mehrere Missionswerke gearbeitet, wurde nach 11 Jahren Gefangenschaft in Nordkorea. Plötzlich stand er wieder vor der Tür, ist weg. Also der wurde nicht freigelassen, sondern der lief weg. Also nach 11 Jahren Gefangenschaft. Wir nennen diese Leute, mit denen wir dort arbeiten, Kamikaze-Evangelisten. Warum? Wenn diese Person, die für Nordkorea arbeitet, in der Regel sind es Nordkoreaner, die nach China kommen, nehmen Medikamente, Bibel, Nahrungsmittel und gehen wieder zurück. Das ist aber verboten. Man verlässt nicht das reichste Land der Welt, weil wir haben ja genug Essen und genug alles, was wir zum Leben brauchen, laut der Regierung. Aber diese Leute, die zahlen einen hohen Preis, denn wenn sie erwischt werden, droht ihnen Todesstrafe oder Lageraufenthalt. Und in dem Fall war interessant, da steht chinesischer Christ, stimmt nicht ganz, da war Nordkoreaner, der aber in China gelebt hat, also der uns geholfen hat, Flüchtlinge praktisch aufzufangen. Und das sind viele, die dort mit vielen Missionswerken versuchen, Flüchtlinge abzufangen, um weiter nach Südkorea zu leiten. Wir sind jetzt auf chinesischer Seite, da drüben ist Nordkorea, der Fluss trennt das Land. Übrigens, 400 Menschen verlassen Nordkorea monatlich im Winter, wenn der Fluss zugefroren ist. So, man kann es so circa, das Gute ist dabei, die Grenze ist 2000 Kilometer lang. Man kann nicht überall die bewachen und deswegen, das ist der Grund, warum viele im Winter gehen, denn es ist einfacher über den Fluss eben, wenn es zugefroren ist, zu fliehen. Für mich ist interessant, dass dieser Mensch überhaupt überlebt hat, denn Nordkoreaner haben diesen Mitarbeiter in China, also Geheimdienst von Nordkorea, kam nach China, hat den Mitarbeiter entführt, nach Nordkorea gebracht, für 11 Jahre ins Gefängnis gesteckt, jetzt kam er wieder raus. Und das ist wirklich spannend, was wir erleben, dass diese Person freigekommen ist. Also frei und ist wohlauf. Also sprich, das ist in der Regel nicht der Fall. Und das ist schon ein Wunder für uns, dass jemand so Nordkorea auf diesem Wege verlassen kann. Und er sagt, er macht weiter. Das, was er vor 11 Jahren praktisch gemacht hat. Und deswegen Kamikaze-Evangelisten, weil die zahlen einen hohen Preis für das Evangelium. Keiner von Westler macht diese Arbeit, sondern tatsächlich die Einheimischen. Open Doors hat keine Missionare. Wir arbeiten immer mit jeweiligen Volksgruppen in den Ländern, wo wir tätig sind, mittlerweile in 70 Ländern. Und ja, Dankesanliegen für einen, der frei, aus der Haft frei kam. Ja. Verfolgung durch die Gesellschaft. Christen erfahren Verfolgung durch ihr gesellschaftliches Umfeld, weil sie einer fremden Religion angehören oder sich von religiösen Traditionen ihren Eltern zum Beispiel gelöst haben. Das ist Shagufta. Shagufta kommt aus Pakistan. Mutter von 4 Kindern wurde in 2024 zum Tode verurteilt. Ihre Anklagepunkte sind, dass sie angeblich Prophet Mohammed in einer WhatsApp-Gruppe über ihn schlecht, also sich geäußert hat, abwertend über Prophet Mohammed geäußert hat. Die Blasphemiegesetze, die wir in Pakistan immer wieder hören, werden oft auf Minderheiten angewandt, um einfach sie unter Druck zu geraten. Ich bringe ein Beispiel. Ich habe eine hübsche Tochter und ein muslimischer Nachbar möchte gerne meine Tochter heiraten. Und ich als Christ sage, das ist nicht möglich. Wir haben völlig unterschiedliche Verständnisse, was Ehe, Familie, aber auch Gottesbild betrifft. Und er sagt, ich habe dir gesehen, du hast mit ungewaschenen Händen Koran berührt. Oder noch schlimmer, du hast Koran verbrannt. Und ich werde zum Tode verurteilt und er bekommt meine Tochter. Das ist die Problematik, die wir haben tatsächlich in Pakistan. Die Shagufta. Ja, also wichtig, dass ihr Bild seht, dass ihr Gesicht seht. Eine Frau, die eigentlich stimmt nicht, die Anklagepunkte stimmen nicht. Übrigens, wenn ein Muslim jemanden vor Gericht bringt, die Stimme eines Christen zählt nur zur Hälfte. Die Stimme einer Frau noch weniger. Das ist der, also wir brauchen viermal so viele Leute vor Gericht zu bringen, um einfach, einfach zu verteidigen, die Leute. Und mittlerweile auch Verteidiger sind sehr schwer zu finden, denn sie werden oft unter Druck gesetzt von muslimischer Bevölkerung. Wir haben die Kosten für die Familie übernommen. dass die Kinder zur Schule gehen können. Oft müssen die umgesiedelt werden, denn oft in der Zeitung wird veröffentlicht der Name und Adresse Person, die durch diese Blasphemiegesetze schuldig geworden ist. Das machen die nicht aus Nettigkeit, sondern da bekommen die Nachbarn und viele, also damit sie Druck ausüben auf die Familie. Deswegen müssen wir auch Familie umsiedeln, damit sie woanders neu anfangen können, damit die Kinder nicht in der Schule gemobbt werden oder dass der Ehemann nicht zum Beispiel Arbeitsstelle verliert. Das ist wirklich eine Herausforderung. Was gut ist, letzte 10 Jahre wurde kein Christ aufgrund der Blasphemiegesetze hingerichtet von der Regierung. Wurde zwar verurteilt, aber die sitzen alle in Haft. Einige schon über 10 Jahre. Shagufta jetzt mittlerweile seit über 3 Jahren in Haft. Der Prozess dauerte etwas länger. Und das wird aber nahegelegt einem: Du darfst heute deine Familie besuchen. Ihr müsst euch vorstellen, du sitzt in einer Todeszelle. Du hast kein Recht auf Besuch. Vielleicht auf Briefverkehr oder ein Telefonat, manchmal ist das erlaubt. Und dann wird dir nahegelegt, du darfst heute nach Hause gehen, einfach deine Familie besuchen, aber nur für 2 Stunden. Und natürlich möchtest du deine Kinder, deinen Ehemann, deine Eltern sehen. Die bekommst aber einen Vertrag, wo es ganz klar niedergeschrieben ist, dass es auf deine eigene Gefahr, deine Verschuldung, falls was geschieht. Und die Leute unterschreiben das, gehen nach Hause und werden unterwegs entführt, von jungen Männern in der Regel, und nächsten Morgen tot aufgefunden. Hiermit hat die Regierung Hände sauber raus. Wir haben die Person gewarnt, im Gefängnis war sie sicherer wie in der Freiheit. Das ist, was letzte Jahre leider oft passiert. Wir können die Menschen nicht schützen. Wir können auch keinen zur Verantwortung ziehen, denn es gibt ja keinen, den man anklagen kann. Äußerst schwierige Situation, was wir in Pakistan haben, durch diese Blasphemiegesetze, die oft, wie gesagt, auf Minderheiten angewandt werden. Betet bitte für Shagufta, für Pakistan, das ist Platz Nummer 7 auf dem Weltverfolgungsindex zurzeit. Was gut ist, Einsatz für verfolgte Christen bringt was. Das war dieses Jahr, 2 Krankenschwestern wurden auch aufgrund der Blasphemiegesetze verurteilt. Oft wird das schikaniert, oft wird das einfach so genommen, die haben das und das gesagt oder das und das getan. Und dann werden sie dann verurteilt. Wir konnten erfolgreich diese 2 Krankenschwestern verteidigen vor Gericht, sodass sie jetzt freigekommen sind. Also es bringt Einsatz für verfolgte Christen, das Gebet und natürlich Mühe, sich zu machen, diese Menschen vor Gericht, also rechtlichen Beistand zu leisten, damit sie dort unterstützt werden können. Wenn jemand unsere Zeitschrift verfolgt hat, hat man vielleicht gesehen, dass wir vor 4, 5 Jahren gab es einen interessanten Fall in Pakistan. Asya Bibi hieß sie, das ist eine Mutter damals vor 5 Kindern, wurde auch durch ein Blasphemiegesetz verurteilt zum Tode und nach fast 10 Jahren Gefangenschaft wurde sie freigekauft. Freigekauft von einem Missionswerk, das uns auch nahesteht, um einfach diese Frau in Kanada wieder leben zu lassen. Die wird nie mehr zurück nach Pakistan gehen können. Das Interessante ist, Asya Bibi, woran besteht ihr Verbrechen? Sie hat aus einer Quelle getrunken, in einem Dorf, wo nur Muslime leben, das ist, glaube ich, 4 Familien Christen leben dort, und aus dieser, da ist die einzigste Quelle in diesem Dorf, wo die Wasser schöpfen für ihr Zuhause. Und du als Unreine, als einer der Mensch zweiter Klasse, darfst nicht aus diesem Brunnen trinken, denn als Unreine verunreinigst du die Quelle, weil du es berührst. Und es war ein heißer Tag, sie hat daraus getrunken und wurde zum Tode verurteilt. Das ist alles. Für uns ist es kaum vorstellbar. Und diese Frau, nach 9,5 Jahren, fast 10 Jahre Gefangenschaft, konnte freigekauft werden. Das ist das, damit ihr seht, das sind sehr viele, die verurteilt wurden, eigentlich wegen nichts. Letzte Jahre eine gängige Methode bei den Christen, wenn du Schulden hast. Du hast doch 2 Nieren, oder? Du kannst doch eine geben, damit du deine Schulden bezahlst. Und das passiert leider immer wieder letzte Jahre, diese Schikanierung der Minderheiten, sehr stark der Christen. Verfolgung durch extremistische Gruppen. Nationalistische oder religiös-extremistische Gruppen betrachten Christen als Feinde und verfolgen sie oft mit brutalster Gewalt. Wir sprechen oft von sogenannten Gruppierungen Boko Haram. Boko Haram, Boko bedeutet das Buch, Haram unrein. Das ist eine Gruppe, was interessant ist, die in Nordnigeria entstanden ist, vor ca. 15, 17 Jahren. Das war eine Partei. Das war keine extremistische Gruppe am Anfang, sondern die Muslime sollten motiviert werden, zur Wahl zu gehen, also an Wahlen sich zu beteiligen. Die waren sehr unentschlossen, das zu tun. Und dann wurde Boko Haram ins Leben gerufen, damit sie motiviert, Muslime zur Wahl zu gehen. Aber diese Gruppe hat sich so radikalisiert, dass sie mittlerweile zu IS-Anhänger, also praktisch, die haben auch Kalifat, also Gottesstadt ausgerufen. Und das ist, damit haben wir zurzeit am meisten zu tun. Adam, das ist Kamerun, Platz 37 auf dem Weltverfolgungsindex, wurde zweimal entführt von Boko Haram letzte 4 Jahre. Zweimal Entführung erlebt und zweimal kam er frei. Kam er frei, weil die haben gebetet, die waren im Container eingesperrt und sie beteten und er sagte, wir haben bekommen diese Zuversicht, dass wir freikommen. Und plötzlich haben die gesehen, dass Container nicht abgeschlossen war. Und dann haben die Tür aufgemacht und sind weggelaufen. Und jetzt kümmert sich um diejenigen, die so eine Entführung, so ein Traumata erlebt haben. Wir bilden die Leute aus, damit sie wiederum die andere stärken können in diesen Ländern durch eine Entführung oder vielleicht sehr starke Verfolgung erlebt haben. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Einen dazu haben, also viele eigentlich, also Traumata-Begleitseminare, die meisten sind zurzeit in Nordnigeria. Übrigens, die meisten, was physische Gewalt betrifft, die meisten Christen leben zurzeit in Afrika. Das ist statistisch. So, davon sind 16,2 Millionen von diesen Christen sind auf der Flucht. Genau von diesen extremistischen Gruppen oder von Kriegshandlungen in diesen Ländern. Und das ist Subsahara-Afrika am stärksten betroffen. Einfach ein paar Zahlen, dass ihr einfach seht, welche Größe, also wie wir uns so bewegen. Das ist Weihnachten. 300 Schülerinnen von Boko Haram entführt, 12 Lehrer. Warum macht es Boko Haram? Die verlangen dafür Lösegelder, um einfach ihre Streifzüge, ihr Leben zu finanzieren. Und das leider letzte Jahre nicht mehr in Nordkorea, sondern Kamerun, Burkina Faso und so weiter. Ich wäre jetzt in 2 Wochen dort, auch in Kongo. Aber leider ist, was wir zurzeit auch in Kongo erleben, ist auch interessant. Durch Ebola können wir nicht einreisen, aber die extremistischen Gruppen haben mehr Freiheit zu handeln, denn die Armee geht in diese verseuchten Gebiete. Das ist schon interessant. Also die Armee geht nicht, um die Menschen zu verteidigen, um Menschen zu schützen. Aber die Extremisten nutzen das, um mehr Land zu gewinnen und mehr Menschen zu entführen. Genau, die sind alle jetzt freigekommen, alle Kinder. Von daher waren Mädchen ab 13 Jahre und aufwärts. Genau. Das ist jetzt im Januar. In 3 Kirchen Anschläge auf Christen verübt, 177 Christen entführt. Und das sind nur ein paar. Also es vergeht keine Woche, wo wir das nicht erleben, diese Entführungen der Christen. Das ist über Palmsonntag, 27 Menschen wurden ermordet, Hunderte entführt. Mittlerweile sind das 41 Toten, die wir zu verklagen haben, weil viele aufgrund der Verletzungen oder eben Entführungen oder Verschleppung dann sind ermordet worden. Die meisten Christen, die unmittelbar in den Kirchen sterben, ist letzte 7 Jahre in Folge ist Nordnigeria. Oh, ich muss mich konzentrieren, so viele Sachen, so viele Zahlen im Kopf. Nordnigeria, letztes Jahr über 3500 Menschen in den Kirchen abgeschlachtet. Das ist natürlich nirgendwo, deswegen was physische Gewalt betrifft. Wenn wir 10 Christen nehmen, 9 davon sterben letzte Jahr in Afrika, in Subsahara-Afrika. Physische Gewalt hat enormen Potenzial dort entwickelt und leider wird es nicht besser, zumindest ist das, was wir erleben. Stellt euch vor, das Ehepaar und 3 Kinder, die entscheiden, heute zur Kirche zu gehen, heute ist Sonntag. Man möchte gerne zur Kirche gehen und der Mann sagt der Frau, liebe Frau, geh heute mit einem Kind zur Kirche und ich bleibe mit 2 anderen zu Hause. Und nächsten Sonntag bin ich mit 2 anderen und du bist zu Hause. Falls Angriff stattfindet oder Entführung, überlebt ein Teil der Familie. Das ist eine Entscheidung, die wir nicht treffen. Wir treffen Entscheidungen, ob das Wetter schön ist. Ob wir uns wohlfühlen, ob wir vielleicht andere Aktivitäten haben. Ich möchte nicht das schlechte Gewissen, ich möchte, dass wir einfach Prioritäten setzen für uns. Warum sind wir bereit, zur Gemeinde zu gehen? Hier ist der Platz, wo wir einander kennen, wo wir einander ermutigen, trösten können. Und für mich ist es bei den verfolgten Christen zu sein und ihren Geschichten zu lauschen. manchmal nicht einfach. Ich komme einfach total kaputt zurück, weil du hörst so viele Gräueldinge, so viele schreckliche Ereignisse. Und trotzdem sagen die, lass uns Gott zusammen anbeten. Lass uns ihm die Ehre geben. Diese Tugend, dieses Hinschauen auf Christus, trotz der Schwierigkeiten, ist das, was mich motiviert, diese Arbeit weiterzumachen. Das ist nicht immer so einfach. Ich gehe ein Stückchen weiter. Ja, ich denke, ich habe schon viel, viel erzählt. Ich überspringe so ein bisschen. Wichtig ist, dass Sie auch nicht vergessen, ich versuche alle zwei Jahre, danke Rüdiger, dass ich mit dir Kontakt halten darf, und der Mann ruft mich dann zwei Tage später spätestens an und sagt, ja komm, vielen Dank für diese Möglichkeit. Wir haben ja unsere Zeitschrift, ich habe die ausgelegt mit ein paar Büchern, die dort zum Thema Christenverfolgung gibt, und mittendrin so ein Gebetskalender, da kann man beten für verfolgte Christen, Gebetskalender, jeden Tag ein anderes Anliegen, ein anderes Land, und so betet man für Situationen der Menschen. Schaut mal, diese Arise Africa Kampagne, da ist gerade Subsahara-Afrika, da wollen wir noch nachsetzen und Politik auch dazu verpflichten, dass sie mehr dort machen. Und natürlich unsere Zeitschrift ist da mit Jahrkarte, man kann die abtrennen, ausfüllen, Namen und Adresse kann man ausfüllen und daher habe ich so eine Glasbox einwerfen bei dem Büchertisch. So bekommt man jeden Monat die Zeitschrift kostenlos zugeschickt, um für verfolgte Christen zu beten, damit wir sie einfach nicht vergessen. Wir werden immer wieder erinnert, für diese Menschen uns stark zu machen, um ihnen sie zu unterstützen. Brüder und Schwestern, ich bitte euch alle, dass ihr uns hilft, indem ihr für uns betet. Das Gebet ist entscheidend. Nicht jeder kann reisen in diese Länder. Und für mich war das auch interessant. Meine erste Reise mit Open Doors war tatsächlich Nordkorea. Und das hat mich so abgehärtet, wo ich denke, meine Güte, obwohl ich viele schon gesehen habe, aber das war schon interessant zu sehen, was für wunderbare Menschen weltweit gibt, die Jesus treu nachfolgen. Und man kennt sie nicht. Jetzt kennen wir viele bei Namen. Aber dass wir einfach schätzen, diese Freiheit, die wir haben. Ich überspringe das. Ja, ich habe jetzt viel gesprochen. Ich kann noch viel mehr abdecken. Aber ich denke, dass wir uns an das gefährliche Buch wagen sollen. Noch ein paar Minuten Zeit, damit wir vielleicht das auch schauen, was das Wort Gottes sagt. Übrigens, Bruder Endrum sagte, jeder, der bei Open Doors arbeitet, muss einmal im Jahr das gefährliche Buch durchlesen. Das ist gut so, und ich fordere jeden heraus, das gefährliche Buch zu lesen, und zwar versuchen wirklich tagtäglich, aber einmal im Jahr durchzulesen. Und was interessant ist, ich habe dort zwei Komplimente gefunden. Zwei Komplimente, die Jesus an seine Nachfolger gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass Jesus Komplimente gemacht hat, aber tatsächlich sind zwei, die sehr gut sind. Und das steht in Matthäus 5, gleich sehen wir das. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Das sind zwei wunderbare Dinge. Nun, vielleicht manche einer sagen, würde sagen, nicht besonderes aufregend, Salz und Licht zu sein. Nur in der Antike gab es nichts Kostbares, wenn jemand sagen würde, du bist so nützlich wie das Salz und so wertvoll wie das Licht. Weil es war kostbar, diese Dinge zu besitzen, und eben das erleuchtete oder gab Geschmack der ganzen Geschichte. Manch einer Dame würde vielleicht eher gefallen, du bist die schönste Frau der Welt. Das wäre doch was, wenn Jesus so ein Kompliment machen würde. Oder manch einem Herrn, du bist der reichste oder der attraktivste Mann der Welt. Nein, Jesus sorgt mit seinen Komplimenten, von diesen zwei Komplimenten spreche ich, nicht für unser Selbstbewusstsein, sondern für Gottes Bewusstsein in unserem Leben. Und das ist gut so, dass wir es sehen. Die Griechen und auch Lateiner betrachteten Salz als was Kostbares. Die sagten, nichts ist so nützlich wie die Sonne und das Salz. Übrigens, die römischen Soldaten bekamen ihr Sold oft ausbezahlt in Form von Salz, weil es so teuer war. Weil es so teuer war, und das ist einfach wichtig für uns, dass wir, Jesus nennt uns, ihr seid. Betonung im Griechischen auf ihr. Das ist schon interessant. Ihr seid, ihr habt was zu schmecken, ihr habt was zu geben, ihr habt etwas, damit ihr durch den Menschen durch euch Durchblick bekommt. Ihr seid das Salz der Erde. Mit anderen Worten, absolut lebensnotwendig für diese Welt. Warum? Weil wir Geschmack abgeben. Wir machen nicht alles mit, was die Welt uns vorschreibt oder uns vorschlägt. Wir prüfen das und wir schauen anhand des Wortes Gottes, was nehmen wir an und was lassen wir einfach liegen. Und das ist interessant. In dieser, also übrigens, Salz ist nicht nur gut. Ich kenne das von Sibirien, wenn es gestreut wird. Salz, dass es dann ein bisschen schmilzt. In Deutschland ist es eher vielleicht einmal in 2 Jahren oder so. Oder in 3, wo weniger Salz. Aber trotzdem, es geht nicht um, damit das Salz, also praktisch etwas, ja, das Schnee verschwindet, sondern das Geschmack. Wir leben in der Welt. Mit anderen Worten, Jesus sagt ja, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Mit anderen Worten, das Boot gehört ins Wasser, aber das Wasser nicht ins Boot. So einfach ist es. Also wir geben Geschmack ab, da wo wir sind. Wir geben Werte ab weiter, wo die Menschen vielleicht auch uns nicht verstehen. Oder verstehen nicht, warum wir für gewisse Themen nicht zu haben sind. Wir haben zurzeit so eine große Diskussion über Gender oder ähnliche Dinge. Und wir, oder Familienbild, wie sieht das aus? Wie verstehen wir Ehe? Wie verstehen wir Leben miteinander? Wie kann ich meinem Nächsten vergeben? Noch schlimmer, meinem Feind. Wie geht das? Wir sind Salz für diese Erde und wir sind das Licht für diese Welt. Ihr seid das Licht in der Welt von weltweiter Bedeutung. Du bist absolut notwendig, weil ohne dich vergibt die Welt. Ohne dich geht sie zugrunde, denn die Werte, die Christen vermitteln, werden nicht mehr existieren. Und durch uns verwendet Jesus, also verwendet uns, um sein Reich hier auf der Erde zu präsentieren. Was für eine großartige Berufung, ihm treu nachzufolgen, Salz und Licht zu sein. Ich gehe ein Stückchen weiter. Interessant, beim Dietrich Bonhoeffer habe ich einen interessanten Satz gefunden. Weil aber Jesus sich das Licht und alles andere die Finsternis nannte, darum hassten die Menschen dieses Licht und liebten ihre strahlende Finsternis. Interessante Aussage. Ein Mensch, der etwas aufgegeben hat. Ein Mensch, der im Gefängnis landete und dann letztendlich hingerichtet wurde. Wir sind das Licht in dieser Welt. Wir geben Durchblick in dieser Welt, da wo die Menschen keine Orientierung haben. Übrigens, die einzigste Institution, die weltweit überleben wird, ist die Gemeinde Jesu Christi, ist die Braut Christi. Alles andere vergeht. Und wir suchen, viele Menschen in unserer Welt, die suchen nach Stabilität, nach Klarheit, nach nicht nur Erfüllung in ihrem Leben, sondern alles ist vergänglich. Und Jesus sagt, und das ist Jesus, der nicht lügen kann. Er sagt, gehört zu meiner Gemeinde. Ihr seid meine Braut. Ihr seid die Kirche auf dem Felsen. Das gefällt mir. Das stärkt mich, das ermutigt mich, nach vorne zu schauen. Genau, Matthäus 5, nachlesen über das Salz für die Erde und das Licht für diese Welt. Ihr seid das Salz der Welt, wenn nun das Salz nicht mehr Salz. Wann verliert das Salz ihre Kraft? Wann geschieht das? Wenn es mit Dreck vermischt wird. Mit anderen Worten, unsere Aufgabe ist, Christus zu predigen. Wenn wir aber sagen, Christus und Bibel und was anderes, es ist Vermischung. Es hat nicht mehr die Kraft. Die Reinheit des Wortes Gottes, das ist wichtig. Wir predigen Christus. Das ist unsere Grundlage. Wir weisen auf ihn hin. Ich bin so begeistert, ich studiere Bibel ja systematisch, sogar die systematische Theologie, Vers für Vers Auslegung. Und mir hat gefallen sehr stark Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, Jesus spricht von ihm, es gibt keinen Größeren, der von einer Frau geboren wurde wie Johannes der Täufer. Warum? Warum gibt es keinen Größeren? Nun, die Antwort ist sehr einfach. Johannes der Täufer hat kein einziges Wunder vollbracht, hat keinen Toten auferweckt, der hat keine Brotvermehrung bewirkt oder ähnliches. Er hat kein Wunder getan. Was er gemacht hat, der hat auf Christus hingewiesen. Das ist die Aufgabe von Johannes der Täufer. Er sagt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Ich bin nicht würdig, denn ich muss abnehmen, er aber soll zunehmen. Das ist die Aufgabe von uns allen Christen, besonders von Verkündigern, auf Christus hinzuweisen. Nicht auf unser Missionswerk zuallererst, nicht auf unsere Gaben, Talente oder Ausbildung oder unser Dienst, sondern tatsächlich auf Christus. Und das nennt Jesus ihn, es gibt keinen Größeren, weil er auf den Richtigen hingewiesen hat. Und das ist unsere Aufgabe, von Jesus zu Zeugen, von ihm zu erzählen, ihn groß zu machen. Also wir dürfen uns nicht, also das Evangelium nicht vermischen mit anderen Dingen, sondern klare Botschaft verkündigen aus diesem gefährlichen Buch. Doch muss jedes Speiseopfer, interessant, im Alten Testament, könnt ihr nachlesen, doch muss jedes Speiseopfer, überhaupt jedes Opfer, gesalzen werden. Denn das Salz ist ein Zeichen dafür, dass der Bund Gottes mit euch von ewiger Dauer ist. Im Alten Testament, Salz verkörperte Torah, also das reine Wort Gottes. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder das auch betonen, vom Alten Testament bis zu unserer Zeit. Es sei das Licht der Welt, es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben oder sein. Auch da, wir können unser Christsein nicht verstecken. Irgendwann mal wird das durchleuchten, irgendwann wird das zum Vorschein kommen. Und lass uns nicht Secret Believer sein, also Geheimgläubige, wie wir oft, mit denen wir oft zu tun haben, weil die sich einfach nicht äußern dürfen, dass sie konvertiert haben vom Islam zum Christentum oder Ähnlichem, sondern dass wir frei unser Glauben leben. Vielleicht, wir müssen nicht posaunen vor uns hin, was sie sind und was wir haben, aber mit unseren Taten und unserer diese Sanftmütigkeit und diese Demut zeigen, dass wir zu Christus gehören. Und die Menschen werden fragen, nach welchen Werten lebst du? Was ist für dich wichtig im Leben? Welchen Bestand hat dein Glauben? Was bedeutet, diesem Christus nachzufolgen? Das ist kostbare Dinge, die wir haben. Und Jesus nennt uns, ihr seid das Salz für die Erde und ihr seid das Licht für diese Welt. Gucke ich noch weiter. Ja. Euer Wort, das ist auch wichtig, wir müssen wissen, wie wir den Leuten antworten, wenn wir gefragt werden. Euer Wort sei allezeit in Gnade, also nicht einfach lieblos, sondern tatsächlich in Gnade, mit Salz gewürzt, aber mit Salz. Wir müssen kraftvoll antworten, wir müssen klar antworten, so wie Jesus es getan hat, ohne die Menschen irgendwie abzustoßen. Denn Jesus sagt ja, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Aber ich bringe die Leute auf die Gedanken, zum Überlegen, was heißt mir nachzufolgen, was kostet mir mein Glaube? Bin ich bereit, alles aufzugeben, um diesem Christus nachzufolgen? Also man sieht, bei Jesus Christus gibt es etwas zu schmecken und es gibt etwas zu sehen. Also wir bekommen Geschmack, diese Attraktivität. Es gibt Würze in unserem Leben und es gibt Durchblick in unserem Leben, damit wir durchschauen können und die Menschen mit dem Evangelium erreichen können. So viel habe ich vorbereitet. Ich frage jetzt einfach, vielleicht gibt es Fragen zu Open Doors, wie wir arbeiten, in welchen Ländern, wie gehen wir vor oder zu mir persönlich. Können Sie gerne vielleicht jetzt Fragen stellen und danach beten wir für verfolgte Christen. Wahrscheinlich singen wir noch ein Lied, vermute ich mal, aber beten auch für Shagufta, für Adam, Christen in Nordnigeria, Nordkorea oder allgemein in Subsahara-Afrika. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Ja, bitteschön.
Wie hat sich die Lage denn in den letzten Jahren entwickelt? Verschlechtert sie sich oder verbessert sie sich?
Es ist sehr unterschiedlich, also wie die Lage sich entwickelt, letzte Jahre. Es ist tatsächlich, ich habe das nicht euch gezeigt, es gibt verschiedene Arten der Verfolgung. Wir haben letzte Jahre immer mehr erfahren, es ist nicht klar definiert, was ist ein Verfolgter? Was ist ein Märtyrer? Jeder versteht ein bisschen anders drunter. Wir haben tatsächlich jetzt noch mehr dazu genommen, zum Beispiel Verfolgung durch organisiertes Verbrechen. Das war früher nie dazu gerechnet worden, aber es findet zum Beispiel in Mexiko und Kolumbien sehr starken Einfluss. Warum? Denn viele Menschen, die nicht mehr Drogen, Coca-Pflanze anbauen zum Beispiel, die Christen werden, die hören auf mit Coca-Pflanzenanbau und die Drogenbaronen und Drogenkartelle üben Druck auf die aus. Und am stärksten auf Pastoren zum Beispiel und auf Evangelisten. Letzte Jahre haben wir 600 Pastoren in Kolumbien und Mexiko verloren, Einheimische, die aufgrund, weil sie sich gegen Kartelle vorgegangen sind, also die sind nicht mit Waffen vorgegangen, aber die haben einfach gesagt, wir müssen neue, also Werte definieren. Wenn jemand Christ geworden ist, soll er normal als, also nicht als Drogenbauer, sondern normaler Bauer arbeiten. Und das hat dazu noch mehr zur Verfolgung geführt. Situation verschlechtert sich, weil unterschiedliche Arten der Verfolgung, die uns früher nicht so bekannt waren, sich tatsächlich herauskristallisieren. Islam nimmt weiter sehr stark an, was physische Gewalt betrifft, am stärksten. Aber auch Indien. Indien kommt sehr stark dazu. Vier Länder, wo zurzeit die meisten Muslime leben, das ist das Platz Nummer 1 Indonesien, dann Platz Nummer 2 ist Indien, Platz Nummer 3 ist Pakistan und dann Bangladesch. Und das sind die Länder, wo Gewalt zurzeit sehr, sehr stark verbreitet ist oder Bereitschaft zu Gewalt. Unsere Politiker machen sich mittlerweile Sorgen, denn was wir in Subsahara-Afrika erleben mit dieser Gewaltwelle, mittlerweile haben wir Leute hier in Deutschland oder in Europa, die sich, man hat Angst von den Leuten, die aus afrikanischen Ländern kommen, weil die sehr stark, also traumatisiert sind zum Teil und nicht unterscheiden können. Und wenn sie hier unter Druck geraten, weil die mit Behörden nicht klarkommen, dann flippen die aus. Das häuft sich, diese Fälle zum Beispiel. Früher sprachen wir nur aus arabischen Ländern, mittlerweile ist es auch afrikanische Länder, die sehr stark nachkommen. Aber das ist kein Massenphänomen, sondern einzelne. Von daher, ja, es nimmt zu, auf verschiedene Art und Weise. Es wird woanders besser, nicht unbedingt, es wird woanders schlechter. Deswegen zum Beispiel, früher war Platz Nummer 10 ist Indien, das hat sich jetzt abgelöst durch ein anderes Land, aber ja, es verschlechtert sich leider nicht in Richtung, also positiv. Ja. Ich glaube, wir haben zwei iranische Christen hier, ja, ne? Vermutlich. Ja, was wir im Iran erleben, ist ein Wunder. Herzlich willkommen, also dass ihr hier in der Gemeinschaft seid. Nirgendwo gibt es so viele Konvertiten wie im Iran. Wir schätzen der Anzahl Muslime, die Christen geworden sind, weit über 800.000 im Iran. Also es ist wirklich ein Wunder. Im Iran ist interessant, die Ayatollah sagen, wir haben Religionsfreiheit. Das ist ihre Meinung. Das Problem ist tatsächlich Religionsfreiheit, aber die ist sehr beschränkt. Mit anderen Worten, du darfst, ich habe ja sehr viele zum Beispiel armenische Christen, Armenier, die dürfen ihre Gottesdienste feiern und Kirchen besitzen, weil die in ihrer Sprache, in armenischer Sprache Gottesdienste abhalten. Du darfst aber in Farsi, in Muttersprache, keine Gottesdienste abhalten. Das nennen Iraner Religionsfreiheit. Schon erstaunlich, okay? Das heißt, du kannst sogar in Deutsch Gottesdienste abhalten, das ist durchaus möglich, aber nicht in Muttersprache. Und deswegen sind sie verpflichtet, in Hauskirchen sich zu organisieren, weil die einfach nicht anders können, um einfach das Evangelium weiterzugeben. Und das ist verboten. Von daher also ist es fantastisch, was wir in dem Iran erleben, einerseits, und auf der anderen Seite ist starke Verfolgung. Und das müssen wir erklären, welche Arten der Verfolgung es gibt. Wie äußert sie das? Ja, das ist echt interessant. Von daher ja, freue ich mich sehr, immer wieder iranische Christen in Gottesdiensten zu sehen und dass ihr hier willkommen seid. Ja, ja gerne. Falls
du bist ja nachher auch da, du kannst ja auch
Kampfbefall. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir beten für verfolgte Kirche. Wenn laut Leute beten, ich weiß nicht, wie es normal ist, also in Gruppen, ich weiß nicht, wie es hier... Einfach laut alle. Okay, ja, denkt an Shagufta und an Adam oder in verschiedenen Ländern, die ich benannt habe. Und ich werde das Gebet abschließen und dann wieder an dich wahrscheinlich zurückgeben. Ja, dann lass uns beten.
Herr Jesus, du bietest deinen Kindern manchmal ganz schwere Sachen zu. Uns geht es hier gut. Lass uns nie vergessen, dass Geschwister ihr Leben aufs Spiel setzen, um dir zu folgen. Amen.
Amen. Vater, ich möchte dich für Shagufta bitten und ihre Familie und auch die Freunde und Verwandte da drumherum. Lass sie einfach spüren, dass sie in dir geborgen sind, dass nicht passiert, was du nicht zulässt, dass du ihre Hoffnung bist und dass wir einfach auch für sie eintreten möchten im Gebet. Ich möchte dich bitten für alle, die sie verfolgen oder denunzieren. Auch da kannst du Wunder tun und diese Menschen ja, ansprechen, auch in dem, wie Shagufta ist. Danke, dass wir dir das einfach alles hinlegen dürfen. Amen.
Amen.
Herr Vater, ich möchte dir danken für alle Christen, die den Mut haben, sich zu dir zu bekennen, obwohl sie mit Konsequenzen zu rechnen haben. Ich bitte dich, segne sie doch, stärke ihren Glauben, gib ihnen weiterhin diesen Mut Und alle, die Schlimmes erlebt haben, die traumatisiert wurden, bitte schenk ihnen doch deinen Frieden und lass sie doch heilen, lass sie sich ganz fest an dir und an dein Wort halten und auf dich vertrauen und gib ihnen immer wieder neu die Kraft, sich zu dir zu bekennen und auch ihren Verfolgern zu vergeben, dass sie ja deine Liebe weitergeben können, trotz Hass und Verfolgung. Und alle, die ja Angehörige verloren haben und die trauern, bitte schenk ihnen doch deinen Frieden. Schenk, dass sie sich weiter zu dir bekennen und dass auch die Verfolger sehen müssen, dass du Herr bist und dass du größer bist. Schenk doch, dass noch mehr Menschen dort zum Glauben kommen. Und ich möchte dich bitten für alle Frauen im Islam, die zum Glauben gekommen sind, schenk doch, dass sie sich fest an dir halten. Schenk ihnen, dass sie im Glauben wachsen können. Und schenk, dass auch ihre Familien dich noch finden und zum Glauben kommen an dich. Dass sie da nicht Isolierung oder Verfolgung erleben müssen, sondern schenk, dass auch ihre Männer oder ihre Kinder, dass sie noch zum Glauben kommen.
Amen. Hey Jesus Christus, wenn wir sehen, wie deine Gemeinde weltweit verfolgt wird, dann können wir darüber nur ersticken und verstehen das auch gar nicht. Aber du hast es uns ja gesagt, dass das eigentlich das Normale ist und dass wir hier im Westen in einer Ausnahmesituation leben, dass es uns so gut geht und wir uns in Freiheit versammeln können. Bitte ich um Kraft für die Christen, dass sie auch in der Verfolgung Salz und Licht sein können, dass sie durch ihr Verhalten einfach ein Zeugnis sind auch für die Menschen, die sie verfolgen, die sie schlagen, die sie knechten. Und dass sie einfach auf diese Art und Weise dein Wort weitergeben können. Aber hier vor allen Dingen auch uns, die wir in Freiheit leben, dass wir Salz und Licht sind in unserer Umgebung und dass wir den Mut haben, hier dich zu bezeugen, wo es uns nicht viel kostet. Amen. Amen.
Herr, lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Danke dir, dass wir hier frei versammeln dürfen und dass wir uns freuen, mit dir Begegnung zu haben, mit Christen. Danke dir, dass du so gütig und barmherzig zu uns bist, dass du dein Wort uns geoffenbart hast, dass du Christus auf diese Erde geschickt hast, die längste Missionsreise der Welt gemacht hat, vom Himmel zur Erde, uns Menschen zu kommen. Danke dir, dass Jesus dir alles gekostet hat und du hast das auf dich genommen. Danke dir, dass wir Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt haben, die unvorstellbar leiden, sei es wie Adam in Kamerun oder Shagufta in Pakistan, viele Christen in Nordkorea und Nordnigeria. Du siehst Situationen auch in Subsahara-Afrika allgemein. Die physische Gewalt, die alles übersteigt, Menschen, die verschleppt werden, Mädchen, die zwangsverheiratet, zwangsislamisiert werden, Männer, die exekutiert werden, damit sie ihre Dörfer nicht beschützen können. Du siehst diese Not, viele entführten Kinder, viele Tränen, die vergossen werden, Ängste, was wird nächstes Mal sein, wenn ich zur Kirche gehe oder was wird mit meinem Dorf geschehen, wenn Boko Haram hier auftaucht. Herr, wir bitten dich, gib ihnen Mut, dass sie nicht verzweifeln. Rufe die Christen ins Gebet, dass wir wirklich dass wir wahr sind in dem, was wir beten und was wir sind. Danke dir, dass du uns wunderbare Komplimente machst, dass wir Salz für diese Erde sind und das Licht für diese Welt. Danke dir, dass du uns das zumutest und uns ausstattest mit guten Dingen. Danke dir, dass dein Wort noch immer wahr ist. So hilf uns, auf dich zu schauen und das zu unterscheiden von dem, was wir lassen sollen und worauf wir kämpfen, worauf wir uns einlassen sollen. Dass wir nicht einfach irgendwie untereinander als Christen streiten wegen unwichtigen Dingen, sondern auf Christus hinweisen, so wie Johannes der Täufer es tat. Danke dir, dass du wahr bist. So segne uns jeden Einzelnen hier und dass wir erinnert werden immer wieder an die verfolgte Kirche, dass wir ein Leib, eine Familie sind. Und wenn einer leidet, so leiden andere mit. Danke dir, Vater, in dem Namen Jesu Christi. Amen.